Eine Halbzeit HSV. Der Podcast zum Hamburger Sportverein von Ben Strebel und Tim Ottenberg. Diese Folge wird euch präsentiert von der Hamburger Botschaft Hannover, ein offizieller Fanclub des HSV.
Moin und willkommen bei uns hier bei Eine Halbzeit HSV. Ich bin Tim und ich begrüße jetzt meinen Podcast-Partner, der heute auch den ganzen Tag gegen jeden Pfosten getreten hat, den er gesehen hat, und damit Moin Ben.
Moin Tim, schön dich zu hören.
Ja, ich meine natürlich die Szene von Luka Vučković. War das ein direkt nach Abpfiff? Ich glaube, zu dem Zeitpunkt war das Spiel noch nicht offiziell beendet. Aber es war klar, dass es jetzt vorbei ist nach der Chance. Ich weiß nicht, ob es alle von euch gesehen haben. Ich kann sagen, bei mir auf Arbeit lief heute die ganze Zeit im Hintergrund NTV. Ich habe die Szene, glaube ich, 7 Mal gesehen. Weil das die NTV-Zusammenfassung mit genau dieser Szene startete, wie Vučković diesen Pfosten malträtiert hat. Hast du das eigentlich im Stadion auch gesehen, Ben?
Ja, ich habe es gesehen. Die Szene lief so ein bisschen aus. Also man wusste da noch nicht, ist jetzt Schluss oder nicht. Oder hat er die Szene vielleicht vorher schon abgepfiffen, der Schiri? Und ich habe gesehen, wie er da auf den Pfosten eingetreten hat. Der Stadionsprecher hat danach noch gesagt, dass die Spieler richtig gefrustet sind, dass da gerade jemand gegen die Bande getreten hat. Das war ja wohl auch Vučković, wenn man das den Nachberichten richtig entnehmen konnte. Und ja, ich finde es irgendwo schon ein richtiges Zeichen, dass dann da auch der Frust rausgelassen wird. Es war eine Riesenchance. Und auf der anderen Seite, so ehrlich muss man sein, wenn da das Tor fällt, wäre es für den HSV meiner Meinung nach auch super unverdient gewesen, da noch einen Punkt mitzunehmen. Da hätte man aber gerade so einen Moment gebraucht, um jetzt auch diese eher negativ behafteten Spiele gegen Leipzig und Leverkusen vielleicht noch ein bisschen positiver zu gestalten. Und ja, eine bittere Szene, kann man nicht anders sagen.
Ja, bitter ist, glaube ich, auch eine Überschrift, die man über dieses Spiel setzen kann, oder?
Ja, schon irgendwo.
Auch je nachdem, wie man es sehen möchte. Aber egal, wo man steht nach diesem Spiel, ich glaube, bitter ist irgendwo mit drin.
Ja, es ist aber irgendwo auch verdient, dass es so ausgegangen ist, würde ich sagen. Also der HSV, denke ich, mit dem 0-1 eigentlich noch relativ gut bedient, gerade wenn man sich auch anschaut, wie viele qualitativ hochwertige Chancen Leverkusen hatte und wie viele der HSV im Gegensatz dazu hatte. Aber ja, es ist einfach bitter, weil die Mannschaft sich ja nach dem Leipzig-Spiel auch offensichtlich vorgenommen hatte, eine andere Energie zu zeigen, auch mit einem anderen Einsatz zu Hause wieder anzugreifen. Und das ist irgendwie nicht so richtig gelungen. Das hatte Daniel Elfati, glaube ich, danach in den Stimmen auch nochmal gesagt. Und ja, deswegen bitter trifft es schon, je nachdem, wie man das sieht.
Ja, das stimmt. Dann würde ich sagen, gehen wir mal rein in die 0-1 Niederlage, die für uns gestern stattfand. Für die Zuhörer wird es vorgestern gewesen sein. Was ist denn dein Schlüsselmoment, Ben?
Ja, wir haben ja gerade schon kurz im Vorgespräch drüber gesprochen. Bei mir ist es gar nicht so ein Moment, bei mir ist es so eine Spielphase, jetzt auch gar nicht so eine lange. Das ist die zwischen der 13. und 14. Minute, also quasi zwischen den beiden 10 Lattentreffer von Terrier und dann dem Elfmeter, den der VAR ja noch zu einem Freistoß downgradet. Und im Stadion haben einige gesagt, Grimaldo ist egal, ob das ein Elfmeter ist oder ob Grimaldo von da einen Freistoß schießt, das ist genauso wie ein Elfmeter. Mhm. Aber er hat es ja gar nicht so gut gemacht, muss man auch sagen.
Nee, absolut nicht.
Wie auch immer, du siehst in dieser Szene eben zwischen dem Lattentreffer und dem Standard, wie das Hamburger Aufbruchsspiel einfach überhaupt nicht funktioniert, weil sie zwischen diesen beiden Szenen den Ball einfach nicht in die Hälfte des Gegners bekommen. Und gerade dieses Überspielen und auch dieses, weiß nicht, den Ball von der eigenen Hälfte in die gegnerische Hälfte tragen und den Ball dann da auch festmachen und Chancen kreieren und Szenen kreieren, das hat nicht nur in dieser Szene nicht funktioniert, aber in dieser Szene ist es so sinnbildlich, weil das dann auch so schief geht. Ne? Also die Hamburger, vor allem Heuer Fernandes und Remberg und Vučković, die spielen sich da im eigenen 16er den Ball so ein bisschen hin und her, dann spielt ja irgendwie Vieira so einen relativ wilden, halbhohen Ball nochmal dann auch an den Mittelpunkt. Philipp erkämpft sich den Ball, spielt ihn dann aber wieder zurück in die letzte Reihe und irgendwie kommen sie nicht so richtig durch und irgendwann spielt Vučković dann ja so einen Chipball genau in die Mitte, Leverkusen köpft ihn zurück, Maser nimmt ihn auf und lässt sich dann auch wirklich geschickt von Remberg faulen. Und für mich ist das so eine sinnbildliche Szene, wie dieses Überbrückungsspiel nicht funktioniert. Und du hast es im Vorgespräch auch gesagt, da fehlen natürlich auch die Spieler, die das können, mit Sambi Lokonga, mit Capaldo, mit Muheim. Aber dass die beiden da so ein Loch reißen, das hätte ich nicht gedacht. Und es war nicht die einzige Szene, in der das Aufbauspiel wirklich nicht gut funktioniert hat. Aber die ist für mich hier einmal symptomatisch dafür.
Ja, kann man sehr gut nehmen. Ich finde auch, dass der HSV wirklich Probleme hatte, hinten rauszuspielen in diesem Spiel. was ich aber beidseitig verteilen würde. Also ich finde, das liegt zum einen am HSV selber. Egal, wo man das jetzt verortet, ob es Unvermögen ist, ob es fehlende Spieler sind, fehlender Plan vielleicht auch, wie man das nach vorne gestalten will und auch irgendwo fehlende Qualität. Auf der anderen Seite hat Leverkusen auch auf mich den Eindruck gemacht, dass sie da wirklich sehr abgekühlt drangegangen sind an dieses Spiel und auch wenig zugelassen haben einfach. Was auch für Leverkusen spricht, das möchte ich an der Stelle auch einmal kurz sagen. Es ist eine sehr gute Mannschaft, aber natürlich ist es auch das Problem des HSV, wenn er sich da so gar nicht draus befreien kann. Deswegen nachvollziehbare Wahl. Ich komme nicht um diese Chance drum herum, weil ich der immer noch nachtrauere in der 90. plus 7. Deswegen war sie auch in der Begrüßung mit drin. Weil das wäre halt mal wieder so ein schöner Volkspark-Moment gewesen. In einem Spiel, wo eigentlich alles gegen dich läuft. Dieses Jahr hatten wir ja schon ein paar, eigentlich was mitzunehmen. Das wäre eigentlich so typisch Volkspark irgendwie gewesen. Ich brauche es, glaube ich, nicht nochmal groß beschreiben. Es gibt diese Flanke von Vieira. Nachspielzeit ist eigentlich schon abgelaufen. Mikkel Bronxies kriegt den Ball per Kopfball nochmal in die Mitte. Dort scheitert Vuškovic erst per Abschluss an Blaswig und köpft dann nochmal drüber und tritt danach halt den Pfosten halb kaputt. Und das war, glaube ich, die größte Chance für den HSV in der 90. plus 7, hier den Lucky Punch zu setzen und noch irgendwie einen Punkt zu entführen. Leider ist es halt einfach nicht passiert, aber es wäre vielleicht auch ehrlicherweise nicht verdient gewesen, diesen Lucky Punch zu setzen. Das gehört vielleicht auch zur harten Wahrheit dazu.
Ja, so sehe ich das schon so ein bisschen. Aber du hast recht, es hätte dem Ganzen natürlich jetzt eine ganz andere Note verliehen. Man würde anders aus diesen beiden Spielen rausgehen und sicherlich auch anders in das Spiel gegen Wolfsburg.
Ja, das stimmt. Wer ist denn dein Spieler des Spiels für den HSV?
Ja, ist für mich Nicola Rembeck, der einzige Spieler zusammen mit Otto Stange vielleicht, bei dem ich das Gefühl hatte, dass er wirklich Einsatz gezeigt hat. Die Daten sehen auch nicht schlecht aus. Sie berufen mich auf Sofascore, 8 Balleroberungen, insgesamt 14 defensive Aktionen, 14 Zweikämpfe am Boden hat er geführt. Und außerdem hat er in der 55. Minute den ersten wirklich guten Torabschluss des HSV, so ein verdeckter Abschluss aus 12 Metern, den Blaswig relativ spät sieht, weil der Ball verdeckt ist. Und er hält ihn dann gut, aber hält ihn auch, weil er direkt auf den Mann kommt. Rebek hat dann sicherlich auch nicht die Abschlussqualitäten, das ihm hier überhaupt nichts vorzuwerfen. Ich würde ihn weiter loben wollen, er war zum ersten Mal Kapitän. Und ich finde, er steht in seinem ganzen Auftreten, also steht in diese Binde deutlich besser als anderen Spielern, die beim HSV in der Saison schon mal getragen haben. Also ist für mich eine gute Wahl gewesen und ich habe auch den Eindruck, dass er alles tun wollte, um dieser Position irgendwie gerecht zu werden und dem konnte ich viel abverlangen.
Ja, nachvollziehbar. Auch irgendwo eine schöne sportromantische Geschichte, dass er mit seinem Opa, das haben wir hier hinlänglich schon besprochen, jetzt HSV-Kapitän ist. Er war ja auch im Interview nach dem Spiel, hat darüber auch geredet. Schöne Geschichte einfach und auch wirklich einer der HSV-Spieler, die auf der besseren Seite des Spiels zu Hause waren an diesem Abend. Ja, bei mir ist es Otto Stange. Vielleicht auch eine kleine sportromantische Geschichte. Ich habe jetzt keine Zahlen mitgebracht, über die hat er auch eine Chance, wo er vielleicht, wenn er mit dem linken Fuß schießt, statt mit dem rechten, mit dem Außenriss den schlänzt, nach einem schönen Dribbling gegen mehrere Leverkusener, vielleicht mehr rausholen kann. Aber insgesamt muss ich sagen, das war einer der wenigen, den ich von der Laufleistung, von der Intensität, von der Motivation abgekauft habe, dass sie das Spiel vor allem auch nach dem 0-1 nicht aufgegeben haben. Und das fehlt dem HSV vielleicht ehrlicherweise gefehlt und das ist vielleicht das eine Element, was ganz, ganz extrem fehlt, neben vieler anderer Qualitäten, wenn Nicolas Capaldo nicht auf dem Platz ist, weil dem hätte ich das wahrscheinlich auch abgekauft an so einem Spieltag. Genau, Otto Stange war für den erkrankten Yusuf Paulsen im Kader, ist dann auch eingewechselt worden. Ich habe es gesagt, man hat ihm einfach angemerkt, dass er einfach Bock hatte, wieder im Volkspark zu spielen. War sein erstes Spiel seit Spieltag 2 gegen St. Pauli. Der lief wie ein Irrer, er hat sich in jeden Zweikampf geworfen. Er hat diese Chance. So eine Energieleistung darf er gern öfter zeigen und ich hoffe auch ehrlicherweise, dass er jetzt öfter mal eine Chance kriegt.
Ja, absolut. Und er hatte ja nicht nur diese Szene in der Nachspielzeit, es gab ja auch noch diese... Da kam er so von links er rein und dann spielt er die Ball noch so rein und Garcia, es war jetzt nicht nah dran an einem Eigentor, aber er spielt die schon sehr knapp am eigenen Pfosten vorbei, sagen wir es mal so. Und das war auch eine Szene, die auf Stange zurückging. Also ich habe ihn gleich auch nochmal, aber im Grunde war er gefährlicher als die drei Stürmer, die da vorher drin waren, zusammen. Also er hätte mir auf jeden Fall mehr sehen.
Und gut, dass du es sagst, das war nämlich, meine ich, wenn ich mich richtig erinnere, auch kurz nach und vielleicht sogar die direkte Szene nach dem Gegentreffer, meine ich.
Es war kurz danach,
Es wäre mehr oder weniger fast direkt die Antwort geworden. Und Das war, also Otto Stanger hat schon echt gegen eine Champions League Mannschaft sich gut behauptet als 19-Jähriger. Das hätte ich nicht gedacht. So, weil bei allem, wie wir jetzt auch den HSV hier kritisieren, weil wir natürlich ein HSV-zentrierter Podcast sind, dass die Leverkusener Mannschaft Qualität hat, das brauchen wir hier, glaube ich, nicht ausdiskutieren. Und in allen Mannschaftsteilen, und dass die mehr Qualität hat als der HSV. Und gerade dann finde ich es bemerkenswert, wenn Spieler positiv auffallen, ehrlicherweise. Und Otto Stanger und Nicolai Remberg sind zwei Beispiele. Jetzt kommen wir aber zu denen, die uns eher negativer aufgefallen sind, was dann vielleicht leider auch eher die Norm ist gegen solche Mannschaften. Aber vielleicht sind es auch Spieler, die besonders negativ aufgefallen sind. In deinem Fall auf jeden Fall, würde ich das so sagen. Schieß mal los, Bent, wen du da hast.
Ja, meine Wahl fällt auf Damien Downs, der nochmal in der Startelf stand, wie gegen Leipzig ja auch schon. Ich zitiere hier einmal den Kicker, der heute eine, wie ich finde, relativ passende, doch eigentlich sehr sachliche Bestandsaufnahme zur derzeitigen Situation beim HSV geschrieben hat. Da heißt es zu Downs, ich zitiere, war nach seinen ersten, in Klammern, schwachen Spielen im Januar noch mildernde Umstände angebracht, da der Ex-Kölner ohne Spielpraxis und Selbstvertrauen aus Southampton kam, muss nun im März konstatiert werden, der US-Amerikaner ist noch keinen Schritt weitergekommen, wirkt fußballerisch limitiert und überzeugt auch nicht mit körperlicher Präsenz. Ja, mir fehlt so ein bisschen die Fantasie, wie Downs dem HSV helfen soll. Ich verstand auch nicht so ganz, warum er in der Startelf stand. Und der Auftritt war maximal effektlos. Also er hat keine einzige Torraumszene, hat keine Gefahr ausgestrahlt. Er lief da vorne so ein bisschen an und das war's. Und wir haben jetzt gerade über Otto Stanger gesprochen. Ich sehe dann da lieber einen Stange, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe lieber einen Spieler, der vielleicht auf dem Papier ein bisschen weniger Qualität hat, auch quasi seiner Jugend, aber der sich voll reinwirft. Also ich war ja lange jemand, der Damien Downs verteidigt ist vielleicht auch zu viel. Das klingt jetzt, als wäre ich hier so ein Anwalt von ihm im Podcast. Aber der schon ihm zugesprochen hat und gesagt hat, gebt dem Jungen Zeit und alles, das ist bei mir jetzt auch vorbei. Ich sehe gerade keine Rechtfertigung mehr, warum Damien Downs in der Startelf steht. Und ich, ehrlich gesagt, verstehe ich nicht, warum Robert Glatzel wieder rausgenommen wurde, weil auch wenn das Spiel gegen Mainz nicht überragend war, haben wir mit Robert Glatzel in der Startelf 7 Punkte geholt. Und das kommt ja auch nicht von ungefähr, ehrlicherweise.
Also ich finde mich als Glatzel schon so ein bisschen, also es ist schon echt bitter, kann man nicht anders sagen.
Ja, absolut. Bitter trifft es. Haben wir einen schönen Zirkelschluss zum Anfang. Machen wir mal weiter. Ich habe bewusst nicht Damien Downs genommen, weil ich fand, da gab es halt echt leider wieder mal 3-4 Kandidaten, die man hier nennen muss. Und dann wollte ich nicht, dass wir denselben Spieler nehmen, weil ich schon so ein Gefühl hatte, dass er es bei dir auch zurecht wird. Ich habe Georgi Gocholaischwili. Und ja, es war eine undankbare Aufgabe, fußfremd auf der linken Schiene für den gesperrten Miro Muheim zu spielen. Aber sein direkter Gegenspieler war der 18-jährige Montrell Calbreath, der seine ersten Profiminuten gesammelt hat in der Bundesliga. Und hättest du mir beide dahingestellt, ohne dass ich das weiß, ich hätte nicht sagen können, wer von beiden ehrlicherweise der Rookie ist und hätte wahrscheinlich eher auf Gocholaischwili gesetzt, weil das war gar nichts. Also er konnte mich weder mit noch gegen den Ball überzeugen, wirkte da völlig fehl am Platz. Auch in der Kombination mit Rayan Philippe war die linke Seite komplett tot, muss ich ehrlich sagen. Es gab keine Durchschlagskraft. Er hat sich teilweise von dem 18-Jährigen über gewisse Spielphasen abkochen lassen. Die Flanke auf Terrier vor dem Lattentreffer kommt auch aus einer Situation, wo er keinen Zugriff kriegt. Und ich würde es einfach abkürzen und unterschreiben mit, das war eine absolute Nicht-Empfehlung für weitere Spielzeit aktuell.
Ja, absolut. Und man muss sagen, auf der anderen Seite hat der Jatta nur kurz gespielt. Aber der hat in der Zeit seine Seite wirklich besser dicht gehabt als Gocholaischwili. Und das ist echt bezeichnend. Ja. Und nochmal, wir haben das hier schon oft gesagt, dass das ist eine Entwicklung, die komplett nicht zu erwarten war. Und Muheim ist nach wie vor konkurrenzlos da gesetzt. Wenn er nicht gesperrt oder verletzt ist, wird er spielen und muss auch offensichtlich spielen, weil es sonst keine weitere Alternative gibt. Noah Katterbach war übrigens zum ersten Mal, ich weiß nicht, in dieser Saison, aber zum ersten Mal seit sehr, sehr langer Zeit wieder im Kader.
Ja, das stimmt. Wahrscheinlich aber auch wegen der kurzfristigen Ausfälle, würde ich jetzt mal tippen.
Ja, sicher.
Also vielleicht für die es nicht mitbekommen haben, weil sie im Stadion waren und sich nicht so damit befasst haben, Paulsen und Otele sind beide überraschend kurzfristig ausgefallen und ich tippe, dass Noah Katterbach als Otele-Ersatz im Kader war für den Kaderplatz, ehrlicherweise. Dann gebe ich dir jetzt auch nochmal die Zeit, um über Otto Stange zu reden bei deinem Aufsteiger des Spiels.
Ja, ich habe jetzt gar nicht mehr so viel. Also du hast es schon gut zusammengefasst. Er hat seine ersten 25 Spielminuten seit seiner Rückkehr zum HSV bekommen und in der Zeit einige Szenen gezeigt, die gegen diese Leverkusener Mannschaft mit diesen wirklich gestandenen defensiven Jungs, sage ich mal, die schon gegen ganz andere Spieler gespielt haben, wirklich beeindruckend sind. Diesen Mut musste der auch erstmal nehmen, da irgendwie gegen die in Solo zu gehen, gerade in dem Alter. Und ich habe es vorhin schon mal gesagt, ich sehe wirklich lieber so einen jungen Spieler da drin, der sich reinhaut, als jemanden, der so ein Alibi-Anlaufen macht und dann irgendwie nach einer Stunde vom Feld trabt und du dich fragst, was ist eigentlich passiert. Und das wird nicht passieren. Stange wird in Wolfsburg sicherlich nicht in der Startelf stehen. Aber er hätte es irgendwo verdient, muss man leider so sagen. Er hätte es verdient, auch in Wolfsburg zumindest zu Spielminuten zu kommen. Und ich glaube, da können wir es auch dabei belassen. Es war wirklich er ist so einer der wenigen Gewinner gewesen aus diesem Spiel.
Ja, ich würde sogar sagen, ich würde mindestens hoffen, dass er einen Kaderplatz kriegt, ehrlicherweise. Ich gehe auch nicht davon aus, dass er startet, aber ich finde, einen Kaderplatz sollte er bekommen. Nach der Energieleistung. Aber das entscheiden halt am Ende nicht wir. Das muss man halt auch dann leider sagen an der Stelle.
Oh Mann.
Ja, das wäre schön, ne? Wenn wir aufstellen könnten, dann wären wir deutscher Meister. Das haben wir ja schon hinlänglich bewiesen in dem Podcast. Mein Aufsteiger des Spiels ist William Mickelbronsies. Liegt einfach an der Tatsache, dass Bakary Jatta sich leider verletzt hat. Am Oberschenkel und wird ausfallen. Goscholeishvili hat mich nicht überzeugt. Und Mickelbronsies kam dann rein nach wenigen Minuten und hat immerhin ein halbwegs souveränes Spiel gemacht, würde ich jetzt mal sagen. Auf Rechtsverteidiger ist dann irgendwann auch, hat er auch die Seite getauscht mit Goscholeishvili und war dann auf einmal der linke Schienenspieler. Aber einfach aufgrund der Tatsache, dass seine teaminterne Konkurrenz geschwächelt hat, ist er für mich der Aufsteiger des Spiels. Nicht, weil ich so überzeugt war von seiner Leistung, aber weil einfach auf der Tatsache liegt, dass er wahrscheinlich starten wird nächste Woche in meinen Augen. Deswegen ist er hier mein Aufsteiger.
Ich finde er jetzt auch nicht so schlecht gemacht. Also gerade nach vorne hat er ja also auch so einen gewissen Zug, muss man sagen. So hinten macht er zum Teil dann auch komische Dinge. Irgendwie geht dann auch manchmal zu späte Zweikämpfe. Aber ich sehe es genauso. Also wenn man jetzt Goscholeishvili und ihn nebeneinander stellt, war es von Mickelbronsies schon eine Leistung, bei der man eher sagen muss, okay, das ging in die richtige Richtung.
Ja, das stimmt. Was bleibt denn für dich aus dem Spiel, aus der Niederlage gegen Bayern und für Leverkusen?
Ja, dass der HSV schon irgendwie wieder im Abstiegskampf steckt, ist es so ein bisschen die Frage, wie man das auch verkauft. Ne? Uheim hat ja auch nach dem Mainz-Spiel gesagt, dass sich der HSV im Abstiegskampf befindet. Da war die tabellarische Situation noch eine andere. Wenn man davon ausgeht, dass es für den HSV immer nur gegen den Abstieg geht, dann ist das jetzt auch keine neue Situation. Auf der anderen Seite finde ich es so ein bisschen ärgerlich, dass man sich für die Spiele, die jetzt kommen, gegen Wolfsburg und gegen Köln selbst so einen Druck verschafft. In solchen Spielen zählen ja manchmal auch Dinge mit rein, die nicht nur das Sportliche betreffen. Da kommt es dann auch auf so mentale Dinge an und wie komme ich sozusagen mit diesem Druck klar, und es geht nicht nur hundertprozentig darum, habe ich die fußballerisch bessere Mannschaft auf dem Platz. Und ich finde immer, wenn man in solche Situationen kommt, das sollte man eigentlich als Team vermeiden. So, es ist nicht passiert. Ich bin auch nach wie vor der Meinung, wenn beim HSV alles gepasst hätte, wenn alle fit gewesen wären, wenn alle auf hundertprozentigem Niveau gespielt hätten, hätte man auch beide Spiele nicht verlieren müssen. Vielleicht hätte eins verloren und vielleicht eins unentschieden gespielt, dann hätte man gesagt, okay, ist es okay. Weil so ist es jetzt nicht gekommen. Was ich auch bitter finde, ist, dass so ein bisschen die Geschichte von der Festung Volkspark so ein bisschen auserzählt ist für den Moment. Ne? Leipzig und Leverkusen haben schon gezeigt, dass man da auch gewinnen kann. Man muss sagen, gerade gegen Leipzig war dann zum Ende auch die Stimmung so ein bisschen, es war nicht so auf dem Niveau, wie das sonst ist. Gerade wenn man so die Flutlichtspiele in Hamburg und so, damit verbindet man im Grunde eine sehr, sehr besondere Stimmung, die auch wirklich besonderer ist als in vielen anderen Stadien in Deutschland. Auf dem Niveau war das nicht, da muss sich aber auch jeder, also du und ich, wir waren ja auch da, wir gehören damit zu. Ne? Also muss sich auch irgendwie jeder fragen, hat man da hundertprozentig supportet oder nicht. Und ja, letztendlich zeigt die Mannschaft auch so in Sachen Energie und Einsatz irgendwie Defizite, die ich bisher noch nicht so gesehen habe in der Saison. Das waren eigentlich immer Punkte, die den HSV ausgezeichnet haben. Und da muss das Trainerteam dringend Lösungen für finden, weil du kannst dir gegen Wolfsburg und Köln eigentlich jetzt nicht nochmal eine Niederlage erlauben. Dann würde es schwierig werden, glaube ich.
Ja, also ich stimme eigentlich allem, was du sagst, grundsätzlich zu. Ich kann das, sehe das alles ähnlich. Ich bin, glaube ich, einfach ein bisschen... Ich will dir jetzt nicht unterstellen, dass ich entspannter bin als du, weil du wirkst jetzt auch sehr, sehr trotzdem sehr ruhig in dem, wie du es analysierst, logischerweise. Aber ich würde vielleicht eher sagen, im Vergleich zu manchen Fans da draußen, gerade auf Twitter und auf Instagram in den Kommentarspalten, bin ich ruhiger. Weil erstmal, was muss man erstmal negativ konstatieren? Du hast gesagt, dieses Festung Volkspark ist erstmal tot. Man hat jetzt aus zwei Spielen, wo man Bonuspunkte hätte holen können, weil das ist es für mich trotzdem, wenn du gegen zwei Teams aus der Top 6 spielst als Aufsteiger, nichts geholt. Und ich glaube, dieser Punkt, der am schwersten wiegt, ist dieses, dass man jetzt halt wieder Finalspiele hat gegen Wolfsburg und Köln. Aber nichtsdestotrotz muss ich sagen, Finalspiele hat man als Aufsteiger, ist meine persönliche Meinung, eigentlich immer die ganze Saison. Und es war vielleicht ein bisschen trügerischer Frieden, dass man durch den guten Februar jetzt erstmal auf Platz 11 gerutscht war. Weil für mich persönlich ging es die ganze Saison nur gegen den Abstieg. Und das ging es auch in dem Moment, wo wir auf Platz 11 stehen. Klar habe ich auch die Witze mitgemacht von wegen Europapokal. Und ich spare schon mal mein Geld für die Auswärtsfahrt nach Florenz und so. Aber das war halt einfach nicht die Realität. Und man muss sagen, ich gebe dir recht, vor allem in dem Punkt, dass mehr drin gewesen wäre. Und das ist das, worüber man sich ärgern sollte. Ich würde aber von meiner Seite an die HSV-Fan-Basis da draußen appellieren, ruhig zu bleiben, weil Niederlagen im Vakuum erstmal betrachtet gegen Leipzig und Leverkusen sind keine schlimme Sache, in meinen Augen. Und klar ist es nervig und es gibt Dinge, die man hart ansprechen muss und wo ich jetzt auch dieses Trainerteam, du hast es gesagt, in die Pflicht nehme, dass sie das anerkennen. Sowas wie, dass ein Damian Downs wie ein Fremdkörper in der Offensive wirkt. Dass wir irgendwas finden müssen, wie wir spielen, wenn Capaldo nicht da ist, dass wir eine Durchschlagskraft nach vorne entwickeln. Das sind alles Dinge, wo ich das Trainerteam in die Pflicht nehme. Nichtsdestotrotz, ich habe es gesagt, bin ich weit weg vom Panikmodus. Denn wie gesagt, für mich, es geht nur um Platz 15. Das ging es für mich am Spieltag 1 und das geht es für mich jetzt an diesem Spieltag. Der Verein hat für mich, finde ich, gezeigt, dass er die Großen ärgern kann. Und vielleicht ist dadurch auch so eine Erwartungshaltung gewachsen jetzt auch gegen die Großen zu Hause, dass man da immer was mitnehmen kann und das ist jetzt halt mal nicht so gewesen und das nervt. Aber das ist dann halt leider irgendwo die Fußballrealität. Und ich finde es dann auch schwer, ehrlicherweise als Aufsteiger, deine drei Verbindungsspieler, die du hast, und ich glaube, man kann schon sagen, dass die drei, die jetzt gefehlt haben, die drei sind, die diese Verbindung herstellen sollen im HSV-System zwischen der Defensive und der Offensive mit Miro Muheim, Albert Sambi-Lokonga und Nicolas Capaldo. Vielleicht noch Fabio Vieira, wenn du ihn mit reinziehst, aber wenn von diesen vier ein drei Stück fehlen, dann wird es halt einfach schwer, die Qualität zu ersetzen, weil die hast du dann als Aufsteiger einfach nicht. Und ich würde sagen, dass wir alle jetzt erstmal durchatmen sollten und die nächsten beiden Spiele abwarten sollten. Natürlich in der Erwartungshaltung, dass es eine Reaktion gibt von der Mannschaft und vom Trainerteam. Aber ich finde, der Panikmoment ist jetzt noch zu früh. Ich finde, wenn man jetzt gegen Wolfsburg und Köln beide Spiele verliert, dann bin ich auch voll dabei zu sagen, oh Gott, jetzt wird es nochmal richtig eng. Aber selbst dann ist ja noch nichts verloren, um das Saisonziel zu erreichen, weil für mich ist das Saisonziel weiter Platz 15.
Ich glaube, klar ist alles richtig. Ich nehme auch eigentlich im Umfeld nicht wahr, dass jetzt irgendwie sich Panik einstellt und irgendwie so ein, weiß nicht, die Fans unterstützen immer. Das war auch jetzt nach den beiden Niederlagen so. Die Mannschaft ist vor der Nord empfangen worden. Das war alles gar kein Problem. Und wenn man sich zum Beispiel mal anguckt, was da in Bremen abging, also das kannst du ja vergessen, das wird es beim HSV nicht geben. Und da ist auch ein Schulterschluss nach wie vor da. Was mich so ein bisschen stört bei der Sache ist, du siehst ja auch, Hoffenheim verliert dann ja auch mal aus der Kalten gegen St. Pauli, ne? Das muss man ja auch mal so sagen. Solange das passiert, musst du als HSV natürlich auch darauf gucken, ne? Wenn St. Pauli 1-0 gegen so ein Top-Team wie Hoffenheim gewinnt, dann sind das irgendwo auch Punkte, die aus der Reihe geholt haben, genauso wie der HSV diese Punkte ja auch schon geholt hat. Aber es ist eben so, du wirst irgendwann nochmal einen Sieg aus der Reihe brauchen. Da bin ich fest davon überzeugt. Und deswegen greift für mich dieses Argument, diese Mannschaft ist auf dem Papier deutlich besser. Also klar, das greift, also man kann das 100% argumentieren, niemand wird bestreiten, dass solche Spieler wie Maser oder Kofan oder wer auch immer, dass die fußballerisch mehr drauf haben, als es ein Mikkel Bonsis auch wenn er sich reinhaut. Das sieht jeder, das ist auch okay. Aber trotzdem musst du irgendwann nochmal eins dieser Spiele ziehen, da bin ich fest von überzeugt, weil sonst bist du halt maximal unter Druck in diesen 6-Punkte-Spielen, in diesen direkten Duellen. Und wenn du dann da einmal eine Runde schien spielst, kann das schon gleich richtig scheiße sein. Und das finde ich, es gibt mir so diese Perspektive, das ist ja sozusagen auch alles ungelegte Eier, aber es ist ein bisschen schwierig, damit jetzt so richtig positiv umzugehen.
Ja, ich kann das verstehen. Ich bin auch nicht positiv. Also ich möchte jetzt nicht den Eindruck erwecken, dass ich gerade einen auf alles super mache. Ich bin einfach nur nicht am Paniken. Und ich habe das Gefühl, gerade der laute Teil auf X und Co. ist am Paniken. Also jetzt nicht die gesamte Fanbase, da hast du recht, aber die am lautesten schreien gerade. Aber das sind ja wahrscheinlich meistens die ja dann halt am Paniken sind, wenn es mal 3 Spiele nicht läuft. Also ich finde, dass das Wolfsburg-Spiel jetzt viel entscheiden wird, wie die Saison weiter verläuft. Und ich muss zu dem Punkt, wollte ich sagen, mit dem unerwarteten Sieg, ich traue das der Mannschaft nach wie vor zu, dass sie den auch noch holen aus den Spielen, die jetzt noch kommen. Weil ich finde, dafür ist die individuelle Qualität da und kommt jetzt auch wieder, ehrlicherweise. Und Capaldo ist ja auch irgendwann in den nächsten Wochen wieder da, unter anderem. Also ich traue denen noch zu, dass die vielleicht auch noch 1-2 Spiele ziehen, die wir vielleicht nicht erwartet hätten. Also für mich ist es aktuell immer noch eine Lage, wo ich sage, die ist bedrohlich, aber die ist auch nicht beängstigend, wenn man versteht, was ich meine.
Ja klar, sie sind auch immer noch Elfter.
Ja, genau. Dann würde ich sagen, schließen wir es an der Stelle ab. Was ist denn deine Note?
Ja, schon eine 5, kann ich nicht anders sagen. Also okay, krass. Für so eine Offensivleistung kann ich nie besser geben. Also das, wo käme man da hin, finde ich?
Ja, okay, ich habe eine 4 gegeben.
Ja, ist auch nicht gut.
Ja, ist auch nicht gut, aber für mich war es gerade noch so ausreichend, ehrlicherweise. Gut, dann, wir haben es schon angekündigt, dann kommt das 6-Punkte-Spiel jetzt am Wochenende. Das Gute an der Kiste ist, es findet in der VW-Arena statt, also gefühlt im für diese Saison zweiten HSV-Heimstadion, denn 10.000 HSVer werden dabei sein, wenn es am Samstag um 15.30 Uhr gegen den VfL Wolfsburg geht. Und dieser VfL Wolfsburg in dieser Saison, Halleluja, wenn man sich das anguckt, da ist Panikmodus, finde ich, völlig angebracht. Tabellen 17. mit 20 Punkten, hat keinen guten Start hingelegt mit Erstcoach oder Altcoach Paul Simonis, hat dann gewechselt auf Daniel Bauer, hatte dann an sich am Anfang eigentlich einen ganz guten Start mit Bauer, hatte ich das Gefühl. Und es wirkte so ein bisschen so, ja, Wolfsburg, die fangen sich jetzt, die sind zwar unten mit drin, aber die warten jetzt seit 7 Spielen auf einen Sieg und haben in diesen 7 Spielen, glaube ich, 5 verloren. Und der letzte Sieg war gegen St. Pauli. Und das war im Dezember letzten Jahres, vor der Winterpause. Und das Bemerkenswerteste ist eigentlich, dass wir immer noch über Daniel Bauer sprechen. Ich glaube, das hatten die meisten nicht gedacht, dass wir das jetzt hier tun werden. Nach dem desolaten 0-4 gegen den VfB Stuttgart dachten alle, für Daniel Bauer ist es vorbei. Dieter Hecking wurde ja sogar schon gehandelt, unter anderem vom Kicker als möglicher Nachfolger. Und jetzt ist aber der Stand, dass Bauer bleiben darf. Intern wird auch so ein bisschen darüber gesprochen, dass wohl auch der Job von Sportdirektor Christiansen da sehr mit verwoben ist. Und dass es vielleicht auch deswegen bei Christiansen darum geht, seine eigene Haut zu retten und deswegen diese Entscheidung so getroffen ist. Aber für den HSV vielleicht sogar mal in den Raum gedacht, die bessere Variante, dass da noch Bauer ist, als dass da jetzt vielleicht ein Trainereffekt sich einstellt. Der HSV kommt als Tabellenelfter an den Mittellandkanal nach Niedersachsen, hat aktuell sogar 6 Punkte noch Vorsprung auf den VfL und das deutlich bessere Torverhältnis, also gefühlte 7. Und würde den mindestens mal halten wollen, aber im Idealfall will man den ja ausbauen, weil dann hätte man vielleicht es sogar schon geschafft, wenn Heidenheim auch verliert, die direkten Abstiegsplätze deutlich zu distanzieren. Und dann würden wir beide wahrscheinlich nächste Woche hier auch wieder ein bisschen entspannter miteinander auf den HSV gucken. Zusätzlich will der HSV, kann man finde ich auch sagen, Revanche für das 0-1 im Hinspiel, das damals eigentlich, wo der HSV damals fand ich eigentlich drückend überlegen war, es aber verpasst hat, das Tor zu treffen und mindestens mal einen Punkt mitzunehmen. Das war noch mit Paul Simonis und der VfL dann am Ende gewonnen hat mit einer wirklich frechen X-Goal-Zahl. Sonst halte ich von denen ja nicht so viel, aber in dem Fall war die Differenz zwischen den beiden Vereinen wirklich frech. Deswegen will der HSV, glaube ich, auch hier ehrlicherweise Revanche nehmen. Schauen wir noch kurz aufs HSV-Personal, bevor du, Ben, uns noch ein bisschen was zum VfL Wolfsburg erzählen wirst. Nicolas Capaldo hat sich am Sonntag verletzt, wird ausfallen, eine Bauchmuskelverletzung. Bakary Yatta wird ebenfalls fehlen mit einer Oberschenkelverletzung. Und hinzu kommen die noch Langzeitverletzten Albert Grönbeck und Alexander Rössing-Lelisied. Bei den kurzfristig Ausgefallenen jetzt am Mittwoch, Philipp Othele mit einer Adduktorenverletzung und Yusuf Paulsen mit Erkrankung, muss man ehrlicherweise abwarten. Das wissen wir Stand jetzt zur Aufnahme noch nicht, weil es die PK für das Spiel auch noch gar nicht gab, ob die beiden spielen können. Man hat beides schon gelesen. Also bei dem einen Medium liest man, sie sollen wohl ziemlich sicher dabei sein. Beim nächsten liest man, es ist fraglich. Deswegen würde ich das jetzt auch erstmal eher unter fraglich abspeichern. Wer hingegen zurückkommen wird, ist Miro Muheim. Der kommt von seiner Gelbsperre zurück. Wird, denke ich mal, auch wichtig werden, dass der wieder da ist. Und Albert Zambidokonga, auch das wird wichtig, wird höchstwahrscheinlich sein Startelf-Comeback geben. Und Ben, jetzt interessiert uns natürlich, wie geht's bei diesen Wolfsburgern gerade so zur Sache und auf wen muss man da achten?
Ja, genau. Auf welche Spieler sollten wir bei den Wölfen nochmal gesondert schauen? Wie gesagt, konzentriere ich mich auf die Änderungen im Rahmen des Wintertransferfensters, weil wir die Mannschaft dann ja auch schon einmal analysiert haben hier im Podcast vor dem Hinspiel. Der VfL hat im Winter nochmal richtig personell nachgerüstet und für zwei Spieler haben die einfach mal schlappe 19,5 Millionen Euro ausgegeben. Und also, ich weiß nicht, ob du einen der beiden vorher kanntest. Ich kannte die beide vorher nicht. Wir werden gleich nochmal hören. Außerdem ist der zuvor ausgeliehene Kumbedi, also ein Rechtsverteidiger, auch nochmal für 9,5 Millionen Euro fest verpflichtet worden. Das hat aber auch seine Gründe. Er ist mit 5 Torvorlagen gemeinsam mit Christian Eriksen der beste Vorlagengeber der Wolfsburger. So, kommen wir mal zu denen, die im Winter ganz neu dazugestoßen sind. Da ist einmal Jonas Ajetai, Innenverteidiger, der für 9,5 Millionen vom FC Basel nach Wolfsburg gewechselt ist, also ein Ex-Teamkollege von Philipp Othele. Ajetai ist Nationalspieler Ghanas und war auch im Basel Stammspieler, hat da zuletzt eine steile Entwicklung genommen. Und in Wolfsburg stand er bislang erst in 3 von 4 möglichen Partien auf dem Feld und in denen auch nur insgesamt 47 Minuten, also er hat 2x1 Minute gespielt. Und dann hat er jetzt beim jüngsten 0-4 gegen Stuttgart, ist er zur Pause reingekommen. Da musste man zur Pause, glaube ich, auch wechseln und hat dann die zweite Halbzeit durchgespielt. Also ich würde sagen, wer sich so einen teuren Spieler im Winter holt, der will ihn doch auch spielen lassen und auch länger als eine Halbzeit. Gerade beim Innenverteidiger. Ja. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass er gegen den HSV in der Startelf stehen wird. Gerade auch, weil personell eine Rotation zu erwarten ist, nach dem, was die Startelf-Spieler des VfL gegen Stuttgart so gezeigt haben. Der andere, der ordentlich gekostet hat, ist Kyoto Shiogai, ein japanischer Mittelstürmer, der für 10 Millionen aus dem niederländischen Nijmegen gekommen ist. Wolfsburg hat laut Bild eine Ausstiegsklausel genutzt. Shiogai hat in der Eredivisie 9 Tore in 14 Pflichtspielen erzielt. Das ist durchaus eine ordentliche Quote. Und er ist wie viele Japaner eher so der schnelle, wendige Spielertyp mit 1,80 für einen Stürmer, relativ klein. Und war aber in Wolfsburg ist auch noch nicht der Erfolgsgarante. In 6 Spielen stand er auf dem Feld. Wolfsburg hat keins davon gewonnen. Shiogai hat 1 Tor erzielt gegen Augsburg. Es war auch eher so ein unglücklich. Also er fällt da so ein bisschen hin fast. Das war jetzt auch kein Traumtor. Und ja, vorne drin ist bei den Wölfen sowieso Top-Torschützer Amura gesetzt. Deswegen dürfte Shiogai vermutlich als Joker in Frage kommen. Was ist personell noch zu beachten? Ich beziehe mich zum einen auf Transfermarkt als auch auf die Pressekonferenz von Coach Bauer, die schon stattgefunden hat. Definitiv ausfallen werden Patrick Wimmer, Bengtsson Dardai, Kevin Paredes, Kilian Fischer, Rogerio, Clayton und Jensen Seelt. Und ja, vermutlich ausfallen werden Jonas Wind und Joachim Mehle. Die waren länger verletzt, sind wohl wieder im Teamtraining, aber haben noch Trainingsrückstand. Und Fragezeichen bestehen auch bei Maximilian Arnold und Matthias Zwanberg. Also gerade die letzten 4, ne? Wind, Mähle, Arnold und Zwanberg, das sind bei Wolfsburg schon auch Spieler, die Stammelf-Potenzial haben, auch Leistungsträger sind, gerade Arnold. Wenn die alle ausfallen, wäre das für den HSV schon Plus, würde ich sagen. Aber da hat sich Bauer nicht so hundertprozentig in die Karten schauen lassen. Das ist vielleicht eine ähnliche Situation wie bei Paulsen und Othele beim HSV. Wer von denen jetzt vielleicht dann doch aus der Kalten auf der Bank sitzt oder vielleicht sogar in die Startelf rutscht, das kann ich jetzt hier nicht sagen. Ich vermute, dass Jonas Wind nicht spielen wird. Das wäre sein Comeback nach einer längeren Verletzung. Wenn er spielt, ist er natürlich auch ein Spiel, auf den zu achten ist. Das muss man dann auch so deutlich sagen.
Gut, ja Ben, du hast es gesagt, mehrere Spieler fallen aus, könnte gut sein für den HSV, deswegen wollen wir jetzt mal schauen, was ist denn dein X-Faktor, damit das für den HSV wirklich gut ausgeht hier am Ende?
ja, dass in dieser offensiven Dreierreihe, dass es da eine Rotation gibt. Also ich setze schon so ein bisschen darauf, dass, dass vielleicht Otele wieder spielt und dass rechts Vieira spielen wird. Ich glaube, dann hättest du dieser offensiven Besetzung schon einen anderen Zug drin. Wer vorne drin spielt, ist für mich wirklich vollkommen unklar in diesem Punkt. Also es könnte wirklich es könnte auch sein, dass Downs nochmal spielt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also du nickst auch schon. Aber vielleicht ist auch Königsdörfer, vielleicht kommt auch Glatzel aus der Kalten, vielleicht kommt auch Paulsen, ich weiß es nicht. Aber ich glaube gerade, dass Vieira und Otele, wenn die beiden wieder spielen würden, wäre schon Gewinn, gerade im Vergleich dazu, wie mau das gegen Leverkusen war. Deswegen ist für mich die Performance dieser Dreier-Offensivreihe ist für mich der X-Faktor. Weil es eben auch darum gehen wird, gerade in diesem Spiel, das habe ich ja schon häufiger gesagt, du musst da auch offensive Entlastungsmomente fahren. Gerade auswärts musst du auch da mal zeigen, okay, wir sind da, auch wenn es eben ein, zwei Chancen sind nur. Und nicht so diesen Schlafwagen-Modus, dass du sagst, okay, wir kriegen das irgendwie nicht ins Laufen. Und das merkt dann ja der Gegner auch. Und ich finde, sowas darf eigentlich nicht nochmal passieren.
Ja, das stimmt. Mein X-Faktor schließt sich da so halb dran an, denn man muss ja sagen, der HSV hat wirklich keine treffsicheren Stürmer. Das hast du gerade gut benannt. Und deswegen ist mein X-Faktor, kriegt der HSV Fabio Vieira in gute Abschlussposition? Weil man muss sagen, der HSV hat aktuell wenigstens einen torgefährlichen Spieler und das ist Fabio Vieira. Und wie das aussehen kann, wenn der gar keine guten Abschlusspositionen kriegt, haben wir gegen Leverkusen gesehen. Gegen Leipzig hatte er immerhin eine. Die hat er dann direkt wieder ausgenutzt mit einem Tor. Und durch die Rückkehr von Sambi Lokonga ist, glaube ich, das gar nicht so schlecht, dass Vieira dann wieder auf den rechten Halbraum rücken kann. Viel weiter vorne ist, dann auch eher in diese Abschlusssituation kommt, weil ich glaube, auch da hat es ehrlicherweise vor allem gegen Leverkusen dran gefehlt, dass er viel mehr hinten arbeiten musste, weil du einfach gar nicht rausgekommen bist. Und wenn die Rechnung ist für mich ganz einfach. Wenn der HSV es schafft, ihn in gute Abschlusssituation zu bringen, dann entsteht die meiste Torgefahr in dieser Mannschaft aktuell. Und wenn man es nicht schafft, dann wird das ein ganz schwieriges Spiel. Selbst gegen verunsicherten VfL Wolfsburg. Deswegen steht und fällt für mich vieles in der Offensive mit der Personalie Fabio Vieira und wie gut seine Mitspieler vor allem ihn eingesetzt bekommen, weil Fabio Vieira aktuell auch nur so gut ist wie der Rest der HSV-Truppe um ihn herum. Das muss man auch ehrlicherweise sagen.
Ja, das ist krass. Das gilt ja für Vuskovic hinten auch so ein bisschen. Ne? Also du hast diese beiden Spieler, die eigentlich, also die können auch Champions League spielen, perspektivisch. So, und irgendwie sind sie trotzdem sehr davon abhängig, wie die anderen drumherum performen.
Mhm. Dann kommen wir doch zum Aufstellungstipp, weil du ja die Königsdörfer-Frage, man könnte meinen, die Gretchen-Frage des HSV aufgeworfen hast. Ben schüttelt den Kopf. Fang du doch mal an. Also Tor überspringen wir wie immer. Wie sieht deine Dreierreihe in der Verteidigung aus?
Ich vermute, dass Omari spielen wird, Vuskovic und El Fadli, denke ich mal.
Mhm. Ich gehe genau mit dem Gegenpart zu El Fadli. Ich vermute Omari, Vuskovic, Torunariga. Aber das ist wahrscheinlich auch ein Cointoss, ehrlicherweise, zwischen El Fadli und Torunariga aktuell. Ich sehe da keinen, der sich da gerade in den letzten Spielen deutlich abgesetzt hat. Dann, wie sieht denn deine Viererreihe im Mittelfeld aus?
Rechts habe ich Mikkelbro.
Ich auch.
Dann Sami Lokonga, Remberg und Uheim.
Ja, sieht bei mir genauso aus. Und jetzt wird spannend. Wie rotierst du in deiner offensiven Dreierreihe vorne, nachdem du es dir gewünscht hast?
Nee, also ich sage Vieira, Königsdorf und Otele, damit könnte ich auch leben.
Ich habe Angst, dass Otele nicht spielen kann. Sorge, dass wir Philipp nochmal kriegen. Deswegen habe ich Vieira, Königsdörfer und Philipp, weil ich auch davon ausgehe, dass Königsdörfer in Polzins Plänen da eine große Rolle gedanklich spielen wird. Weil ich glaube, die Situation ist ja irgendwo trotzdem, auch wenn der HSV das Spiel auch gewinnen muss irgendwo, Wolfsburg muss es ehrlicherweise noch viel mehr. Und das heißt, man kann natürlich schon sagen, dass man Wolfsburg ein bisschen den Raum gibt und dann erstmal kontert und dann guckt, wie das Spiel sich weiterentwickelt. Weil Wolfsburg darf eigentlich gar nicht sich hinten einigeln. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass Polzins Plan sein wird, dann mit Vieira, Philipp und Königsdörfer einfach gnadenlos zu kontern. Geht natürlich auch mit Otele, weil das Tempo hat Otele auch, wenn er halt fit ist. Das ist halt die Frage bei Otele.
Klar, ich meine, das kannst du mir ja nicht erzählen, dass die Wolfsburger Spieler nicht wissen, wenn sie das verlieren, ist ihr Trainer weg. Also das muss bei denen eine Rolle spielen.
Ist halt eine Frage, ob sie das nicht vielleicht wollen. Bei vielen Mannschaften hat man ja manchmal das Gefühl, die spielen, damit der Trainer weg ist.
Ja, gerne.
Ich würde mir auch nicht wehren. Also, liebe Wolfsburger, wir würden euch gerne den Gefallen tun, dass ihr Daniel Bauer los seid danach. Also, ne, ich sag's mal so. Genau.
Meldet euch, Bent, wir können euch helfen.
Genau, das ist schön. Bent, Deswegen die Frage, schicken wir Daniel Bauer zum Arbeitsamt an diesem Wochenende? Was tippst du?
Ja, ich vermute, dass das schon auch ein krampfiges Spiel werden wird. Mhm. Und ja, ich tippe aber auf ein 2-0 für den HSV trotzdem.
Ja, sehr gut. Ich glaube auch, es wird krampfig. Ich glaube, wir werden auch ein Tor kassieren. Ich sage 2-1 für den HSV, aber ich sage auch, wir schicken Daniel Bauer weg aus dem VfL Wolfsburg.
Du willst es wieder richtig leiden, ne?
Ja, ich will auf jeden Fall, was heißt will? Ich tippe ja das, was ich denke, was passiert. Nicht, was ich gern will. Wenn ich das hier tippen würde, was ich will, tippe ich 4-0 Hamburg.
Ja, bei mir ist schon immer so ein Zwischending. Also ich würde hier nie den Niederlage tippen, okay. Auch wenn ich fest davon überzeugt wäre. Also das geht nicht.
Ja, es ist ein ganzer folgenfolgender Inhalt. Unterschiedliche Philosophien bei Tippspielen. Aber wie gesagt, ich rechne, es wird zäh. Ich rechne, wir werden 1 kassieren, aber ich rechne trotzdem mit dem HSV-Sieg. Deswegen habe ich 2-1 hier am Ende stehen.
Hier noch einmal kurz im Hintergrund. Wir sind zusammen in der Tipprunde. Tim ist der Erste und ich bin der Letzte. Also so viel zu den Philosophien.
Ich wollte es jetzt nicht sagen. Du hast das jetzt hier reingebracht. Okay, ja. Ja, also, aber man muss natürlich auch dazu sagen, wir tippen da ja nicht nur den HSV. Ne? Also, und wenn du natürlich bei den anderen auch so tippst, wie du es gern hättest, dann tippst du natürlich nie auf St. Pauli und nie auf Werder Bremen und nie wahrscheinlich auch noch auf 3-4 andere Vereine.
Davon kann ich mich nicht freimachen, leider. Also, ist
wirklich, das kostet dann natürlich Punkte. Ich bin da reingegangen, um es zu gewinnen. Man muss aber auch dazu sagen, wenn wir schon dabei sind, da sind Familienmitglieder von mir drin. Also ich habe da auch ehrlicherweise ein bisschen Familienprestige zu verlieren an der Stelle. Gut. Damit würde ich sagen, Ben, du hast es schon angekündigt, wir beide sind in Wolfsburg. Schaut gerne mal auf unserem Instagram vorbei. Ich habe vor, euch zumindest ein bisschen ins Stadion mit reinzunehmen, wenn das Spiel dann stattfindet. Also wir werden da vielleicht ein paar Fotos hochladen, vielleicht auch mal ein kleines Video. Vielleicht kriege ich sogar Ben für ein Statement vor die Kamera, das werden wir sehen. Nur wenn er will. Aber schaut gerne mal rein. Link ist in der Folgenbeschreibung, da könnt ihr euch das angucken. Alle anderen Hamburger, die mit uns kommen, es kommen ja um die 10.000. Wir geben alles. Wir hoffen, dass das richtig geil wird, ehrlicherweise am Ende, auch wenn es zäh werden kann. Und schaltet alle ein, ich glaube, die nicht da sein können. Ich glaube, damit ist alles gesagt, oder?
Auf jeden Fall. Beste Anschlusszeit und auf geht's.
Ja, sehr gut. Was hoffentlich auch noch schönes Wetter. Aktuell sieht es ja ganz gut aus. Und dann würde ich sagen, das war eine Halbzeit HSV. Macht's gut und ciao.
Ciao, ciao.
Eine Halbzeit HSV. Der Podcast zum Hamburger Sportverein von Ben Strebel und Tim Ottenberg. Diese Folge wird euch präsentiert von der Hamburger Botschaft Hannover, ein offizieller Fanclub des HSV.
Ein Mann, ein Präsident, ein System. Sepp Blatter führt die FIFA fast 2 Jahrzehnte lang durch Loyalitäten, durch Abhängigkeiten, durch stille Deals. Korruption? Intern geregelt. Kontrolle? Unerwünscht. Selbst als Ermittler vor der Tür stehen, trägt ihn das System FIFA noch einmal. Tatort Sport rekonstruiert, wie Blatter Macht organisiert hat und warum sein Sturz nicht das Ende war, sondern nur der Auftakt. Sepp Blatter, der Pate des Weltfußballs, jetzt überall, wo es Podcasts gibt, im Rahmen von Tatort Sport.